Thomas Gottschalk und Mike Krüger schlagen wieder zu, diesmal als Detektive. Die beiden Supernasen lösen die schwierigsten Fälle in den verrücktesten Masken. Als Maskenbildner, Golf-Champion, tollkühne Flieger, als Scheich Faruk al-Habib und Frohsinn von Arabien, Aerobic-Tutsis, Teufelsgeneral, Madame Cassier und als Winnetou.
Detektei Columbo, Ermittlungen, Überwachung bei optimaler Diskretion in Europa und Übersee.
Ich fürchte Überwachung.
Natürlich, ich verstehe schon. Ihre Frau ist für uns eine Persona Observanda, eine abzuservierende Person.
Meine Damen und Herren, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen. Wir beide steigen an der nächsten Station aus.
Und gehen ins Kino. In die Supernasen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wisst ihr nun, was ihr vor 40 Jahren gemacht habt? Der Chrissy und ich, wir wissen es ganz genau. Wir sind gespannt vor dem Kino gestanden und haben in der Schlange auf einen Film gewartet. Und der Film hat geheißen, naja, nicht die Supernasen, was wir heute besprechen, aber warum? War doch ein toller Einstieg, das lasse ich. Der Film hat geheißen Piratensender Power Play.
Machst du Einleitung über einen Film, wo wir durchgestanden sind, aber das ist ein anderer Film als der, den wir jetzt besprechen.
Ja, komm ein bisschen näher zu mir. Wir sind heute mal wieder zusammen im gleichen Studio. Wir haben uns eingemietet da in Wien in ein professionelles Podcast-Studio, weil es ist, glaube ich, der Ehre wert, oder? Der Film, den wir heute besprechen werden, für euch, der ist so toll, dass wir uns da mal das gegönnt haben. Die Professionalität.
Das ist ganz richtig, Oliver. Das darf man sich hin und wieder schenken. Zu so einem Jubiläum. Auch ich möchte euch begrüßen, liebe Hände, weil ich glaube, wir machen jetzt gerade weiter, gell?
Ja,
wir fangen nicht nur neu an. Machen weiter.
Es ist ja lustig.
Worum geht's heute, Olli? Es geht ja nicht um Piraten sind der Powerplay, es geht um die Supernasen. Ein unserer Lieblingsfilme aus der Kindheit. Der Olli und ich haben uns jetzt diesen Film angesehen und wir möchten mit euch ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht teilt ihr so ein paar Erinnerungen mit uns.
Ganz genau. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Christian, wie wir uns dann da jetzt hingesetzt haben, letztendlich, und angefangen haben und den Film auf Play gedrückt haben, ich war sofort wieder voll begeistert und voll drin. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war sogar ein bisschen aufgeregt, weil ich ganz vergessen habe, wie sehr mir das alles taugt. Diese Zeit, dieser Spaß, diese Irre,
ja, die Farbe, Irrenness. Die Farbe, die der Film hat, ja, das ist alles, ja, ja, ist alles dabei. Es ist eine kleine Zeitreise. Und zwar beginnt der Film mit einer wunderbaren Einstellung, in der man nur eine Nahaufnahme von zwei Nasen sieht.
Das ist schon wieder Lachen.
Nämlich die Nase von Mike Krüger, einem der Hauptdarsteller. Der Mike Krüger spielt, wen spielt er? Wie heißt der alle? Hilf mir bitte.
Mike Krügers Rolle heißt Mikey, wie eigentlich immer.
Ja, Bach.
Bachstein.
Bachstein.
Herr Bachstein wird dann auch später ja öfters genannt, weil er ja mit dem Tommy eine...
Da kommen wir gleich dazu, darf ich nur kurz die...
Selbstverständlich!
Das weiter erklären. Nicht nur Mike Bachstein, gespielt von Mike Krüger, sondern auch Tommy...
Gottschalk.
Jürgensen. Ja. Beziehungsweise Prinz Faruk al-Habib, gespielt von Thomas Gottschalk. Schauen sich ganz nahe an, also sie gehen ganz nahe mit den Nasen zusammen und schauen sich an und dann geht die Kamera, geht zurück oder ich glaube, die haben es mit einem Zoom gemacht, sie zoomen raus aus dem Bild, dadurch verstellt sich, also verändert sich die Einstellung. Man sieht dann beide, die in einer noch immer Nahaufnahme, aber man sieht das ganze Gesicht und dann, als dann die Regie eingeblendet wird, fangen sie zum Lachen an.
Ja, ganz genau so ist. Und das Schöne ist, wir haben für euch einmal auf Stopp gedrückt, auf die Stopp-Taste. Und dadurch, dass wir uns den Film digital angeschaut haben, war das ein sehr gutes Standbild. So viel kann ich auch verraten. Und plötzlich, was ist uns aufgefallen? Erstens einmal unglaublich schlechte Beleuchtung. Und zweitens, Nasenhaare von Mike Krüger hat eine ziemlich rote Nase, ja. Und so Adern. So.
Ja, während die von Thomas Gottschalk sehr gelblich gewirkt hat.
Genau, richtig.
Die Nasenhaare von Mike Krüger sind eher im vorderen Bereich.
Mhm.
Weiter hinten im Nasenloch wird es rötlich. Das war sehr ein rötliches Nasenloch.
So blurig fast eigentlich.
Fast blurig, ja.
So aderig. Schaut euch das mal an.
Und beim Tommy sind die Haare nur im hinteren Bereich der Nase zu sehen gewesen.
Dürfte vorne ein bisschen rasiert haben.
Genau. Der Maike wahrscheinlich nur hinten und hat sie dann geschnitten und darum ist dann blutig geworden, gell?
Kann sein, dass es genau so passiert ist.
Auf diese wunderbare Eröffnung folgen ein paar Eindrücke von München.
Mhm.
Man sieht so total über München, es wird drüber geschwenkt.
Es war fast Meister Eder-Vibes, kann man sagen, gell?
Und dann zum Schluss genau zoomt man so in ein Haus hinein, zu einem Haus hin, was wirklich an Meister Eder erinnert. Da hast du wirklich nicht Unrecht, Olli.
Ja, nämlich auch ins Fenster, so wie bei Meister Eder. Und da sitzt der Maike dann
drin. Ja, aber man hört ja vorher schon was,
oder? Ja, man hört den Maike
singen. Man hört schon den Maike singen und eine Frau, die sich aufregt. Ist vielleicht einmal zunächst für München jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber die nehmen uns dann mit auf eine Reise. Nämlich, es wirkt dann in der nächsten Szene so, als ob die Frau bricht überhastet auf. Ja, die räumt den Koffer ein und beschimpft den Maike jetzt nicht direkt, oder? Wie würdest du das beschreiben? Sie regt sie eher auf.
Na, sie beschimpft ihn schon.
Sie beschimpft ihn, das heißt nichts nutzt.
Ja, so genau. Ja, richtig. Genau. Ja, Maike bleibt absolut cool.
Bleibt ruhig.
Und singt sein Lied, Die Tauben sind müde. Ganz großartiges Werk. Da möchte ich dich vielleicht kurz fragen.
Bob Dylan Cover übrigens.
Ja, wie so oft. Dass einfach Covers sind eigentlich mit lustigen Texten.
Ja.
Ich frage dich jetzt, Christian, und ihr könnt auch darüber nachdenken, was ist das für ein Land, wo es morgens schon hell wird?
Ja. Aber die Tauben sind müde, aber ich bin nicht blöde.
Ja, yeah, it's alright.
Und wie? Wie geht's dann? Wie ist das mit dem
Ausklingen? Don't think twice.
Ja, don't think twice, it's alright, aber... Und wenn sich einer auskennt, dann weiß der Bescheid.
Genau.
Das sind nur Textzeilen, die das Leben schrieb.
Nieder mit dem Fahrstuhl, ein Hoch auf meinen Schwager.
Ja, wunderbares Lied, das kann man nicht oft genug anschauen.
Das ist echt geil.
Um die Szene nur weiter zu erklären, die Frau ist irgendwann dann fertig mit dem Einpacken vom Koffer und verlässt die Wohnung. Und da sehen wir das erste Mal, spätestens dann merkt man, spätestens dann merkt man, dass man in den 80er Jahren ist, weil beim Rausgehen hängt in der gemeinsamen Wohnung der beiden ein Kalender. Dieser gibt, den man sonst nur aus Autowerkstätten kennt, oder? So nackte Frauen.
Ja.
Und so ein Kalender hängt dann dort da bei der Eingangstür und sie verlässt es. Der Maike rennt ihr kurz später nach, trifft auf der Stiege dann nur eine Nachbarin, die sie aufregt über die Lautstärke, drückt ihr die Gitarre in die Hand und sagt, können Sie die mal abstauben? Und läuft weiter. Dann steigt seine Freundin in eine sehr grüne Ente ein, gell? Und fährt damit davon.
Sehr grüne
Ente. Maike hat aber kein Auto mehr. Was macht er denn?
Ja, der Maike, wie so oft bei solchen Filmen, hat eine sehr gute Lösung gefunden. Und zwar nimmt er einfach das erstbeste Auto, was da steht. In dem Fall ist es ein Taxi, wo der Taxler, der sehr cool irgendwie, also der wird auch in der Requisite vorher mal so kurz zwei, dreimal umgeschaut haben und wir gedacht haben, ich nehme einfach das Erstbeste. Das ist ja echt sensationell verkleidet. Und der telefoniert gerade und ist da auf diesem, ihr kennt es eh, diese Telefone, die da bei den Taxis stehen, wo man eigentlich ein Taxi rufen kann. Und der Maike fährt einfach mit seinem Taxi weg. Wunderschön.
Versucht halt seine Ex-Freundin einzuholen.
Ja, ganz genau.
Gelingt ihm nicht ganz leid. Da gibt es dann ganz lustige Szenen, spielen sich dann ab. Sie biegt ab, er fährt gerade weiter.
Ah.
Und einmal stehen sie auf einer dreispurigen Straße bei einer Ampel nebeneinander und in der Mitte halt noch ein anderes Auto und die haben das Fenster offen und die streiten und reden dann so von Auto zu Auto und die in der Mitte, so eine Familie, die musst du nicht mehr nach rechts schauen und nach links, wie bei einem Tennisspiel.
Super, wie beim Tennisspiel, ganz genau.
Und dann fängt der andere legendäre Aussage, weil dann wird es nämlich grün, die Autos hinten hupen, die reden nur weiter. Was sagt dann, das sagt der Tommy zum Mikey,
du, grüner wird's nicht.
Grüner wird's nicht. Aber die Frage ist natürlich auch, das haben wir nämlich nicht geklärt, wie kommt der Tommy überhaupt ins Auto von Mikey? Oder in das gestohlene Taxi.
Ja. Stimmt, ja. Der Mikey bleibt da irgendwo auf der, halt auch mal kurz stehen. Und da springt der Tommy ins vermeintliche Taxi rein. Und Mikey fällt das gar nicht so stark auf. Und später sagt er dann so, was machst du hier eigentlich da in meinem Auto?
Das ist und da jetzt von den Dialogen her sehr, sehr, sehr einfach gehalten, weil der Tommy dann von hinten immer nur zum Mikey sagt, hey du, zum Studio geht's woanders. Hey du, da hättest du links abbiegen müssen.
Ganz genau. Ja. Die Dame, die sie so auf. Ja, vielleicht sagen wir das dann später. Ja. Weil ich bin jetzt, wenn ich drauf komme, Christian, wir haben da vorher falsch recherchiert, aber das kläre ich dann auf, wenn vielleicht die zwei Damen aufeinandertreffen in einer der nächsten
Szenen. Das ist mir in dem Moment eingefallen, weil der Mikey nennt seine Freundin nämlich Alice.
Ja, so ist es. Ganz genau. Aber macht dir keine Sorgen, es sind beide beim Schulmädchenreport mitgespielt. Nur die eine vor dem Film und die andere nach dem Film.
Aha, genau. Ja, werden wir dann noch genauer darauf eingehen, wenn es soweit ist. Was macht der Mikey mit dem Tommy dann?
Ja, der Tommy ist ja Maskenbildner.
Ja.
Und ist, er muss eigentlich zur Maske, zum Bayerischen Rundfunk. Und Mikey fährt ja der Alice nach. Und letztendlich biegt sie aber ab und er fährt dann den Tommy halt doch dorthin, wo er hin muss. Sehr witzig, dann auch wieder eine witzige Szene, wo dann er zu diesem Taxi stand, Telefon geht und sagt, dann ruft ihn irgendeine Stimme höher, sagt er, der braucht ein Taxi.
Naja, das ruft da jemand an. Mikey hebt ab und dann, ich muss zum Flughafen.
Genau so.
Sagt diese Stimme und der Mikey sagt, ja, nehmen Sie am besten ein Taxi. Aber, ich meine, was wir vorher noch erzählen sollen müssen, unbedingt, um den Plot da nicht irgendwie hängen zu lassen. Ja, wir decken da alle Lücken im Plot auf für unsere Hörer. Für euch da draußen. Der Mikey steigt nur aus dem Grund aus dem Taxi aus, weil der Tommy seinen Schminkkoffer im Auto richtig, vergisst.
Richtig.
Und das führt dann den Mikey, pflichtbewusst wie er ist, den stört er nicht irgendwo ab. Es zieht ihn ins Studio, er will dem Tommy diesen Koffer übergeben. Trifft drinnen auf einen Rezeptionisten, der ihm sagt, ja, zum Schminkstudio geht es da und da entlang. Am Weg dorthin sieht der Mikey aber im Plakat, dass ein Indianerdarsteller gesucht wird. Und ja, kurz entschlossen, wie er ist, gell? Geht er zu diesem Casting.
Taugt mir, dass du jetzt so Feuer und Flamme bist, dass du doch eigentlich Szene für Szene besprichst. Das taugt mir sehr.
Er braucht dann aber diesen Koffer nicht mehr und drückt ihn den Erstbesten in die Hand.
Mhm.
Der dann ganz verwundert mit diesem Koffer weggeht. Und der Mikey geht zum Casting. Da sitzen aber schon ein paar Indianer. Sind Indianer verkleidete Deutsche. Um seine Chancen zu erhöhen, gibt sie der Mikey dann als Regisseur aus und sagt, ja, Rolle ist leider schon mit Pierre Brice, die wir auch einmal besprechen werden,
sehr gern.
Besetzt, sie können nach Hause gehen. Dann gehen die alle sofort und ich sitze dann nur mit der Mikey da und wird dann reingeholt zum Regisseur und der kann gar nicht
anders. Der von Wolfgang Viereck gespielt wird.
Ja. Ja, ja.
Und war dazu sagen, also haben da alles aufgefahren, was in Bayern zu finden war, in München. Und da, liebe Leute, sind sehr viele zu dieser Zeit. Wir bewegen uns in einem Zeitraum zwischen, also 83 ist erschienen, 82, 83 wahrscheinlich. Ein junger Wolfgang Viereck und sind natürlich auch alles Späßen vom Charlie Spieß, schätze ich mal, der diesen Film ja produziert hat.
Selbstredend, ja.
Vor kurzem verstorben. Es gibt übrigens jetzt ein Buch zum Jubiläum, zum 40-jährigen Die Supernasen. Das wollte ich jetzt auch noch kurz erwähnen.
Ist das 40-jährige Jubiläum von Piratensender Powerplay?
Wahrscheinlich, ja. Trotzdem heißt das Buch Die Supernasen.
Okay. Ach, wir sehen jetzt manchmal ist sehr verwirrend. Welches Jubiläum feiern wir überhaupt?
Ja, Masters sind auch 40. Wolfgang Viereck.
Und 50. Was 50 ist, ist das kleine Ich bin nicht. Da empfehle ich euch den Stop-Motion-Film, den ich gemacht habe. Genau. Zum kleinen Ich bin nicht. Kann man sich auf YouTube anschauen.
One Wayne zusammen, Productions mit Abstand.
Mit Abstand.
Was wer auch 50 ist? Bald.
Der Focky.
Ja,
der Focky. Liebe Grüße Liebe an Grüße. Dieser Stelle. Okay, dann wird der Mikey als Indianer gecastet. Währenddessen gehen wir zum Tommy, der verspätet eine Fernsehansagerin, haben wir damals, oder war das ein Nachrichtensprecher? Eine Nachrichtensprecherin, dann schminkt und ist sehr unzufrieden, meckert da die ganze Zeit herum. Der Tommy gibt sein Bestes, aber die sagt, ja, das wird die Personalabteilung erfahren. Ja. Tommy hetzt dann weiter zum nächsten Auftrag.
Ja, und sie verspricht sich auch. Er verwirrt sie so sehr, dass sie sie dann live on air verspricht. Sie sagt nämlich, sprühen wir um nach Hamburg. Schalten wir um nach Hamburg.
Weil er sie vorher so eingesprüht hat.
Ja, weil er sie mit Daft eingesprüht hat. Und genau. So ist es. Und das wird ihm dann noch zum Verhängnis werden. Denn sie beschwert sie dann tatsächlich. Er kann es vorher noch nicht glauben. Weil er glaubt ja, dass das die Personalabteilung so interessiert, wie wenn in China ein Radl umfällt.
Gern? Ganz genau.
Genau. Aber was passiert mit Mike, diese für die lustigere Szene?
Naja, vorher sehen wir den Tommy, wie der diesen English Teacher fürs Fernsehen bereit macht, für so eine Learning English Sendung.
Ganz tolle Sendungen waren das damals.
Genau. Der richtet den her und der beginnt dann mit seiner Show. Und das war, kann ich euch schon sagen, als Kind eine meiner Lieblingsszenen. Weil es geht um Winnie Two.
Das ist ja das so eine Szene, die du bis heute immer wieder nach außen trägst. Die Filme haben uns ja alle geprägt. Spencer Hill und auch die rechte und die linke Hand des Podcasts, hätte ich jetzt was gesagt. Zwei Nasen tanken Podcast.
Ja. Yeah.
Mhm, sehr gutes Format da. Da sieht man unsere Nasen. Zwei Nasen tanken die Supernasen. No, das ist richtig ausgekriegt. Und dieses Winnie One und Winnie Two. Ich glaube, das kann man heute immer nur bringen. Ist ein toller Lacher auf jeder Party. Mhm. Probiert es ruhig einmal aus, liebe Leute. Bringt mal diesen Spruch.
Also da sagt einer, I am Winnie Two. Und der andere sagt, ich bin Winnie Two. Dann schaut der Erste zum Zweiten und sagt, I am Winnie Two.
Genau, das ist der Mikey, der das halt natürlich wieder voll versteht. Ja.
Aus Indianer, geschminkt und mit Federn sogar. Gell? Genau. Und dann sagt der Erste, der Zweite,
flexibel wie er ist.
Ja.
Flexibel. Er nimmt den Ball auf
und macht dann alles. Was sagt denn?
I am Winnie One.
Und der Mikey sagt, I am Winnie Two.
Genau.
Super. Der Englischlehrer?
Er ist Winnie Two, er ist Winnie Zwei. Ich bin Winnie 1. I'm Winnie 1. Ich bin Winnie 1. How many Winnies do we have?
Together. Wie viele Winnies haben wir zusammen?
Das ist der Frage.
Das ist der Frage. Wobei, weißt du, es ist immer die Frage, die ich mir gerade stelle.
Die Frage
ist, die Englischlehrer,
yeah,
in dieser Szene, die gleiche Mann, die in Teil 2, zwei Nase tanke super, in die Disco kommen und fragen, wem gehört die Maschine vor die Tür?
Ja.
Ey, das ist ja dieselbe Schauspieler. Sie sind italienisch dazu.
Das ist dieselbe Schauspieler.
Dasselbe
Schauspieler.
Ja, aber super. Ich glaube, dass das stimmt.
Ja.
Dann schneiden wir ganz abrupt in die Umkleidekabine wieder von Winnie Two und sehen, wie er sich abschminkt. Und der Tommy an seiner Seite, da merkt man schon langsam, die wachsen ein bisschen zusammen, gell?
Mhm.
Es ist halt, dann ein sehr schwieriger Moment für den Tommy, weil er einen Brief bekommt.
Ja.
Und es kommt dann eine Frau herein zum Tommy und sagt, ich habe hier einen Brief von der Personalabteilung für Sie. Und der Tommy lächelt sie nur an und sagt zu ihr,
danke, mein Kind.
Danke, mein Kind.
Ganz schlecht auf MeToo-Ebene, kann man fast sagen. Also es ist wirklich unglaublich unangenehm.
Wie es natürlich mittlerweile oft ist, wenn man sich Filme aus dieser Zeit dann anschaut. Mhm. Werden wir vielleicht nur ein paar Mal dann drauf eingehen heute.
Ja, und dann war's das mit dem Job.
Er hat seinen Job verloren. Was machen dann die beiden? Sie gehen einmal ein Bier trinken.
Gehen ein Bier trinken, dann ein bisschen auf homosexuell, was auch wahrscheinlich aus der heutigen Zeit.
Dann ist die Straßenbahnszene.
Und dann ist die Straßenbahnszene. Ja. Die ist natürlich auch ein legendärer Klassiker, wo der Mikey dann, also wo der Jochen Busse vorher, der Busse sitzt in der Bahn.
Aber der seines Zeichens homosexuell ist, oder?
Glaube, ja. Das weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, ja.
Stimmt. Ja, wahr.
Mhm. Müssen wir mal genauer überprüfen. Vielleicht können Sie
uns in die Kommentare schreiben.
Das wäre super.
Schwul. Oder nicht.
Schreibt einfach nur schwul in die Kommentare. hoffentlich bezieht man das nicht auf unseren Podcast. Das ist
ja, wobei, das ist nicht ja. So ein Schimpfwort, ne?
Nein, nicht.
Das ist vorbei.
Eine schwule Leistung. So, wir verlieren den Faden, nachdem wir eh schon so detailliert sind. Schon 20 Minuten jetzt über die ersten paar Szenen reden. Wir wollten es viel schneller machen. Auf jeden Fall cool, weil der Mikey sagt dann den legendären Satz. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit.
Und die Leute in der Straßenbahn drehen sie um.
Ja, total. Ja, ganz wichtig.
Wichtig.
Bei der nächsten Haltestelle steigen wir beide und dann macht er eine kurze Unterbrechung so, und sie schauen sich so an, so überlegen aus.
Ja, sie steigen aus und warum steigen sie aus? Sie haben einen Plan gefasst. Sie haben beschlossen, jetzt wo beide Zeit haben, Mikey wurde verlassen, hat ganz lange studiert, hat sein Stipendium wurde, ich glaube, für das 19. oder 20. Semester dann nicht mehr verlängert. Das heißt, er ist pleite.
Der Gynäkologie.
Das ist eigentlich auch sehr witzig. Oder Semantik, oder?
Beides.
Ja. Er
studiert beides.
Tommy hat auch gerade seinen Job verloren. Sie beschließen, eine Privatdetektei zu eröffnen.
Richtig, ja.
Und ab dem Zeitpunkt sind sie auch als Privatdetektive verkleidet. Sie haben diese Trenchcoats in Columbo-Farben und auch den klassischen Hut dazu. Okay. Dazu trägt der Tommy, glaube ich,
sie heißt auch
eine gelbe Hose. Privatdetektei
Columbo.
Privatdetektei Columbo. Sieht man da die? Nein, sieht man nicht die Hose.
Die gelbe Hose.
Einer hat eine gelbe, der andere hat eine rote Hose an.
Ja. Tommy ist rot, glaube ich, und der Mikey gelb. Ja.
Genau.
Ja, und dann ruft er schon der Erste an, nachdem er die Anzeige, die Annonce in der Zeitung gelesen hat, und zwar der Herr Sasse von einer großen Firma, dürfte ein recht göttiger Boss sein, ja. Sitzt hinter am mächtigen Schreibtisch, ruft da an und sagt, meine Frau, die geht immer weg und kommt nie an. Muss ich bis heute nicht verstehen, was das eigentlich heißt.
Und, naja, sie sagt, sie geht zum Golfclub. Und wenn er dann dort anruft, ob sie dort ist,
ach so, okay.
Ist sie nicht dort. Und das gleiche mit dem Tennisclub.
Danke.
Bitte.
Also, das ist toll. Das habe ich wirklich nie kapiert eigentlich, was das bedeutet. Ja, und da schon unglaublich witzig, einfach da, wie sie immer weiterleiten.
Weil sie geben vor,
verstellte Stimme.
Sie geben vor, dann Sekretärinnen zu sein, oder sie leiten ihn dann in andere Büros, die dafür spezialisiert sind, weiter. Also, sie versuchen vorzutäuschen, eine riesengroße Privatdetektei zu sein.
Genau.
Bis dann der Herr Sasse endlich zum Mike Krüger durchgestellt wird, dauert eine Zeit.
Ja.
Und dann kommt er zu Mike Krüger und schildert seinen Fall. Und sagt das, was der Olli vorher gesagt hat, zum dritten Mal dann schon.
Genau.
Der Mikey bietet ihm dann an, dass sie ja zu ihm kommen können, um die finanziellen Dinge zu klären und
genau, weil,
das Rechtliche.
Genau, weil bei Mikey selbst im Büro, was natürlich seine extrem unaufgeräumte Wohnung ist, das ist nicht der richtige Ort. Und er am Telefon macht er nur blöde Schmähs, wo man sich eigentlich echt denkt, das gibt's doch gar nicht, dass der Sasse nicht sofort wieder auflegt. Aber nein, es geht durch und sie gehen zu dem Sasse ins Büro, wo der Mikey wieder, also wo der Tommy sofort die Sekretärinnen
Naja, vorher muss man, wird die Tochter vom Sasse vorgestellt, und zwar so, auch in 80er-Jahre-Manier, also die junge, bildhübsche Tochter, kommt einmal zum Papi ins Büro und sagt, sie ist fertig mit dem Studium, mit dem Physikum. Und der Papi, oh, was wird mich denn das kosten? Und sie, nein, ich möchte mir Turnschuhe und eine neue Jeans kaufen. Und dann sagt er noch, kauf dir lieber ein paar nette Kleider.
Das ist unglaublich.
Und gibt dir halt dann ganz viel Markscheine. Und sieht, ah, danke. Und dann kommt es raus zur Vorzimmerdame. Lucy. Und die fragt schon, hast du deine Turnschuhe bekommen? Ma, Papi war in Spendierlaune. Hast du deine Turnschuhe bekommen? Aber die Frage kann sie gar nicht beantworten, weil nämlich dann die zwei Herren der Detektei Columbo schon das Vorzimmer betreten.
Genau, so ist es. Und der Tommy als alter Schürzenjäger, der sagt dann so Mikey, ja, gehen Sie schon mal vor, Herr Bachmann, ich observiere den Vorraum und brat natürlich sofort die junge Dame an. Und der Mikey schnürt den Deal ein, kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja. Der sagt die ersten 2000 Mark ein.
Ganz genau. Wunderschön.
Den Vorschuss.
Und führt sich da eigentlich auch wieder extrem blöd auf. Und ja, dann gibt es die Szene, wo dann der Sasse sagt, wo die Frau sich befindet. Und zwar in Bud Spencer, Terence Hill 29. Oder die Nummer, weiß jetzt nicht mehr genau, ob das wirklich 29 ist. Sehr witziger. Und dann eine wunderschöne Anleihe nochmal an Columbo, wo der Mikey schon den Raum verlassen möchte. Und an der Tür nachher fällt ihm noch was ein. Ah! Vielleicht ist es unerheblich.
Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit.
Aber wie sieht ihre Frau überhaupt aus?
So gut.
Genau, dann sieht er das Foto und ah, das ist witzig, die Frau am teuren Auto und er redet halt nur über das Auto.
Mhm. Neuer Lack.
Ja, super. Ja, und der Tommy hat, glaube ich, ein Date klar gemacht.
Der Tommy hat ein Date klar gemacht, nämlich gleich im Anschluss. Man sieht die beiden noch, also den Tommy und die Tochter des Herrn Sasse im Vorzimmer herumturteln. Und danach gehen sie schon in die Disco. Dann sieht man wahrscheinlich eine halbe Minute Disco-Aufnahmen und dann zack, sind sie schon wieder in der Wohnung vom Mikey und der Tommy räumte nur das Bett ab, weil es natürlich ist überhaupt nicht zusammengeräumt. Das amüsiert die junge Dame, Lucy heißt sie, sagst du im Film, die Rolle.
Mhm.
Amüsiert sie natürlich und dann geht's ja eigentlich schon zur Sache.
Ganz genau. Super. Und da wollen wir jetzt auch nochmal zwei, drei Minuten uns damit beschäftigen. Und zwar die Damen, ja. Also zuerst mal die Lucy Sasse, heißt Susanne B. Winter und ist geboren 1962, Christian. Wir haben ja vorher die falsche in der Vorbereitung, in der langen Vorbereitung auf diesen Podcast.
Das heißt, sie war 20, ne, circa, als sie den Film gemacht haben.
Genau. 21, 22, wie er erschienen ist, oder?
Ist er nicht 82 erschienen?
Er ist erschienen, haben wir vorher gesagt,
83,
gell? Und
also wahrscheinlich 20 beim Drehen und 21 dann.
Genau. Also, und wir haben uns halt, also, sie muss natürlich blank ziehen. Ist eh klar. Damals war das so, die jungen Dinger haben natürlich eine oben ohne Szene haben müssen, egal ob es jetzt der Mundl war oder der Nasenfilm. Und wir haben uns gedacht, ist das die Geilheit der Regisseure gewesen? Charlie Spies hat natürlich auch die ganzen Lederhosenfilme und so gemacht.
Mhm.
Ja. Oder war das einfach so? Oder waren sie einfach locker drauf damals? Wollten das die Frauen sogar vielleicht? Ne? Man weiß es nicht genau. Ne? Auf jeden Fall hat es uns als Kind schon taugt, dass in solchen. Weil wer schaut sich das an? Kinder, oder? Vielleicht oder haben sie es die Erwachsenen? Ne, es haben sie eh die Erwachsenen auch angeschaut. Auf jeden Fall hat es uns schon taugt damals. Sind wir auch ehrlich, oder?
Ich glaube, es vielleicht auch mit dem Grund, warum es so erfolgreich war. Weil wenn der im Kino läuft und dann gehen die Eltern mit den Kindern dorthin, ist für beide was dabei.
Das stimmt, ja.
Oder?
Ja, absolut.
Bedient mehrere
Altersgruppen. Absolut. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass sie dann 1984, ein Jahr danach, nur Schulmädchen 84 gedreht hat.
Mhm.
Ist es ein Schulmädchen-Report? Ist es ein Sexfilm oder nicht? Man weiß es nicht genau. Und dann, ja, dann ist eh nicht mehr viel. Pension Corona, finde ich auch sehr witzig, eine TV-Serie. Hat sie noch gedreht?
Kann mich nicht erinnern.
Genau, und dann kommt der Tommy, also sie übernacht beim Tommy, der Mike stört, das ist sehr witzig.
Immer wieder kommt er rein.
Ja. Und nächste Szene dann ist es schon am Vormittag, ja, da ist schon hell.
Es ist schon wieder hell am Vormittag und der Tommy steht schon mal auf, Lucy dreht sich nur mal um, der Tommy verlässt den Raum und dann im Stil einer großen Verwechslungskomödie aus den 50er Jahren, kommt dann Alice zurück und findet da Lucy nackt im Bett liegend nur und glaubt natürlich, dass die neue Freundin von Mikey sei, was ja gar nicht stimmt, weil die haben mit Tommy dort, was ist jetzt auch für uns ein bisschen beim Erzählen verwirrend, gell?
Ja, ja, ja.
Und natürlich, was machen sie hier? Oh, ich bin seine Freundin. Oh, das sagt ja wohl jeder.
Solche, das muss ich nicht haben. Und dann
solche Dialogszenen sind
genau.
Da. Also hört man da.
So ist es. Diese Dame heißt Andrea Larange.
Larange.
Ja. Und ist 1957 geboren. Und, liebe Leute, falls ihr Fan von dieser Dame seid und euch ärgert, dass ihre Brüste nicht zu sehen sind, habe ich gute Nachrichten, denn sie spielt im Schulmädchen-Report 5 mit, 1973. Ja? Das heißt, da, allerdings, wenn man da genauer draufklickt, kommt man drauf, dass sie nur die Freundin von Betty spielt. Das ist eine sehr kleine Rolle.
Aha.
Ich weiß nicht, ob man da versprechen kann. Olli?
Vielleicht werden wir den einmal anschauen und vielleicht reviewen. Schulmädchenreport 5.
Aber wir haben bei 1 einmal anfangen, oder? Müssen wir uns durcharbeiten durch alle 20 Teile.
Sollte man vielleicht machen,
ja.
Noch die 47 Präsidenten vielleicht.
Ja.
Christian, uns ist aufgefallen, sie ist 1957 geboren und der Schulmädchenreport ist 1973 im Kino gewesen.
Ja.
Jeder von euch, der einen Taschenrechner hat, kann sich leicht ausrechnen, wie alt die dann damals war.
Mhm. Ja.
Wir haben das auch für euch schon mal vorbereitet.
Kannst du sagen, wie alt sie war?
Circa 15.
15?
Mhm. Oder? Darf ich mich da erinnern?
Ja.
Ja, nein, eigentlich 16. Aber wenn man davon ausgeht, dass das Film ein Jahr vorher gedreht worden ist, 15 Jahre. Da haben wir uns unsere Gedanken auch darüber gemacht.
Ich meine, das kann erklärt wahrscheinlich auch diese Rolle, oder hoffe ich einmal, dass das die Rolle erklärt, Freundin von Betty. Das heißt, nur eine kleine Nebenrolle, in der sie angezogen geblieben ist.
Möglicherweise.
Ja.
Das werden wir herausfinden, aber es ist, ja.
Sonst glaube ich, dass die Jugendschutzgesetze ja damals so streng waren. Oder hast du da Minderjährige für einen Kinofilm ablichten können?
Man weiß es nicht. Also wir haben uns auf jeden Fall gewundert, ob das wirklich die Schulmädchen im Schulmädchenalter waren damals. Ob das noch okay war damals. Aber gut. Sei mal in den Raum gestellt.
Mhm.
Ja, Christian.
Die zwei Damen verlassen dann die Wohnung und sind im Treppenhaus. Ja, und da entsteht auch schon eine Connection zwischen den beiden. Dann treffen sie im Treppenhaus auch den Mikey. Und der kriegt einmal, das Erste, was er kriegt, ist einmal eine Watschen. Von der Alice. Er schaut ganz verblüfft und die Alice fragt ihn noch nur, kennst du die? Und zeigt auf die andere oder schaut auf die andere. Und Mikey sagt, na klar, weil das eben zuvor mit dem Tommy gesehen hat. Und wieder wie in einer klassischen Verwechslungskomödie geht es dann weiter. Da kriegt er die nächste Ohrfeige. Und die zwei Damen gehen weiter nach unten und der Mikey reibt sie nur so die Wange richtig.
Wunderschön.
Aber ein Stockwerk tiefer fragt dann, und da hast du schon während wir uns das angeschaut haben, alle gesagt, naja, zum Glück löst es sich gleich auf.
Hm.
Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als das zieht sie dann über.
Das ist nervig, Minuten. Aber irgendwie auch schön. Ja.
Ja.
Genau, da wird es gleich aufgelöst und die Lucy will dann gleich wieder zurück zu ihrem, zum Tommy, zur großen Liebe. Aber die Alice sagt, na, lass mal so ein bisschen schmoren. Das passt ja. Das tut ja noch gut. So ist das, gell? Und dann geht's in diese wunderschöne Aerobic-Szene. Also der Tommy und der Mikey fahren mit einem wunderbaren, schönen, rosaroten Käfer, ist das, ne?
Es ist ein Käfer, genau.
Cabrio-Käfer. Wo uns aufgefallen ist, dass der Sicherheitsstandard sehr gering war.
Mhm.
Sie haben da einiges an Gepäck hinten auf dem Rücksitz.
Nicht verzurrt.
Und
auch keinen Gurt.
Auch kein Gurt. Sie sind nicht angeschnallt. Es gibt natürlich keine Nackenstütze hinten. Ja. Nix. Aber das macht nichts. Sie kommen trotzdem gut an.
In Bad Spencer.
Was in Wirklichkeit natürlich in am Wörthersee ist. Gell?
Okay, das ist
in
Felden am Wörthersee.
Weil der Charlie Spies dort gewohnt hat. Das möchte ich auch dazu sagen.
Hm? Sie fahren vorbei und sie finden auch das Auto der Frau Sasse. Allerdings ist es in einem Park. Steht es in einem Park und sie kommen da nicht hinein, weil das ist ein Aerobic Center nur für Damen. Und sie scheitern da an dieser harten Tür und müssen sie dann am Pförtner
vorbeischleichen. Ja, sie springen über den Zaun letztendlich und nehmen teil an so einem Aerobic-Kurs. Das ist recht lustiger.
Mm.
Und,
weil sie nämlich ja vorher, sie müssen sie verkleiden.
Ja, ganz genau. Gesundheit, Christian.
Es war ein Husten, aber vielen Dank.
Hüfter Gott.
Ja, sie müssen sie verkleiden und sie verkleiden sie als Aerobic-Damen. Und ich kann schon jetzt vorwegnehmen, es wird nicht die letzte Verkleidung in diesem Film sein, gell?
Die letzte Damenverkleidung.
Ja, auf jeden Fall lange Aerobic-Szene. Sie sind natürlich ganz botschert und die anderen sind total fit und können mitmachen und die sind von der Koordination nicht so gut drauf. Dann ist die Aerobic-Stunde zu Ende und wir sehen wieder das Eingangstor des Aerobic-Centers und davor steht das Auto dieser
Käfer vom Mikey und vom Tommy. Und da sitzen sie drinnen und sie sehen dann...
Eigentlich auch typisch, dass der rosarot ist. Ja? So richtig das Unpassendste, was es halt so gibt.
Ja, Kummer. Genau. Dann sehen wir schon das Auto, ebenfalls ein Cabrio von der Frau Sasse, wie es rausfährt am Heimweg. Und die zwei wollen sie verfolgen.
Mhm. Aber es gelingt ihnen leider, ja nicht. Leider. Wie bei Zurück in die Zukunft. In dem Moment, wo es gerade notwendig wäre, springt das Ding nicht an. Sie, kannst du dir das vorstellen? Aber kein Problem, weil die Damen vom Aerobic-Kurs kommen zufällig auch gerade vorbei und stehen zur Hilfe zur Verfügung. Und der Mikey löst es sehr... Tommy ist es, glaube ich. Er löst es sehr elegant. Denn er fragt, ob sie einer kurz helfen können. Aber er lässt die Damen anschieben.
Ja. Und man glaubt in dem Moment, dass sie nur so eine Art Starthilfe brauchen, dass sie ein paar Meter schieben und dann haut er die zweite rein und sie können fahren. Aber nein.
Genau.
Sie lassen sie bis zum Hotel schieben.
Ah, das ist wunderbar von der Regie gelöst. Ja. Christian, wie geht denn sowas? Wie kann man denn so einen Trick überhaupt so gut einfangen? Du bist ja Regisseur.
Ja. Mit einem guten, gezielten, gut durchdachten Schnitt.
Ah, okay.
Ja, man sieht diese jungen Mädchen, wie sie den Käfer wegschieben. Dann folgt der Schnitt und man sieht den Hoteleingang. Und das Auto rollt dann von rechts herein. Sieht man zuerst den Mike und den Tommy auf den Vordersitz und dann auch die Mädchen, die angeschoben haben. Und dann sagt nur der Tommy wirklich so nach hinten blickend, so danke, da sind wir oder so ähnlich, oder das sind dann wir. Und als Dank wird euch jetzt mein Partner nach Hause schieben. Und alle setzen sich auf die Käferplätze, wo aus einem mysteriösen Grund da die Taschen, die vorher noch hinten waren, verschwunden sind und sie jetzt alle vier Mädchen, also auf zwei vorne, zwei hinten hinsetzen können. Mhm. Und der Mikey schiebt sie weg. Das mit dem Hotel stimmt allerdings nicht, weil sie sind zu einem Ort Herrenhaus gefahren, wo die Frau Sasse ja drinnen sitzt und Karten spielt, nicht?
Stimmt, ja. Eigentlich auch interessant, dass wissen, wo sie hin müssen, oder? Nachdem ja sie, ihr Motor ja doch angesprungen ist. Aber nein. Ist ein kleiner Hole in the Loop, würde ich sagen. Im Plot, aber da werden wir jetzt elegant drüber hinwegsehen. Ja, und dann kommen wir drauf, die Dame, sie hat keine Affäre, nein, sie ist eine Spielerin, weil sie spielt mit ihren anderen, mit ihren Freundinnen oder mit ihren Spielkameradinnen spielt sie Poker. Ja? Und der Tommy hat eine gute Idee, wie immer, er leitet an der Tür an und sie wollen ja die Dame sozusagen, also sie sind draufgekommen, okay, sie müssen jetzt selbst aktiv werden, als Liebhaber, wenn es auch nur zum Schein ist, damit der Herr Sasse, der ja eigentlich selbst, das haben wir glaube ich gar nicht gesagt.
Wie weiß man jetzt oder nicht? Bitte, du musst jetzt schon spoilern.
Doch, man weiß schon, dass der selbst eine Liebschaft hat.
Nein, sagt das er, später, ja. Oder?
Nein, das sagt er ja.
Das sagt er?
Ja, ah, ja, das ah. sagt er.
Ah, das ja, sagt er. Das
sagt er, dass die zur Not selbst bitte aktiv werden sollen, der Mike und der Tommy, wenn sie sozusagen selbst nicht irgendwen an der Angel hat.
Ja, genau. Sagt er da auch, und das ist vielleicht wichtig, wenn wir das jetzt klären, sagt er da bereits, dass er Affäre hat?
Mhm.
Okay. Ja. Muss genau. Ich nochmal nachschauen.
Ja, und er will nicht mit leeren Händen da stehen, weil die Firma gehört nämlich seiner Frau.
Mhm. Wichtiger Punkt in genau. Der ganzen Geschichte. So ist es. Ja.
Deswegen auch die Kohle. Naja, und der Tommy möchte jetzt da zumindest mal ein Foto von ihr. Warum eigentlich? Das bringt er mir ja überhaupt nichts, ein weiteres Foto von ihr allein.
Ja, aber wenn er dieses Foto nicht gemacht hätte, dann wäre er ja nicht eingeladen worden zum Mitspielen.
Ja, aber das hat er nicht gewusst, das wollte er gar nicht. Aber vielleicht wollte er einfach dokumentieren, dass sie nur Spielerin ist und nicht und deswegen. Und das wollte sie halt von ihrem Mann geheim halten, scheinbar.
Das kann sein, oder wieder einfach ein Fehler im Plot.
Sehr spannend. Sehr spannend, dass wir das so aufdröseln. Ja. Ich glaube, das hat noch keiner gemacht.
Nein, und es ist gut, dass wir uns da echt einmal die Zeit annehmen, um das zu klären.
Ja, es kommt uns.
Weil es ist ein bisschen. Ja, natürlich schon sehr weit an den Haaren herbeigeholt durch diesen Gag, dass die Aerobic-Damen sie da hinschieben, kriegt man das im ersten Moment oder beim ersten oder bei den ersten 10 Mal anschauen ja nicht einmal mit.
Mhm.
Ja? Woher wissen die überhaupt, wo sie hin müssen? Punkt 1. Punkt 2, er geht rein, macht Fotos, um ein paar Gags abzufeuern, die aber keinen Sinn für die Ermittlungen bringen, oder?
Gags einfeuern?
Na, Gags abfeuern kann er. Genau, ja. Ja? Um ein paar Minuten Film.
Ja,
und
auch sein fadenscheiniger Grund, warum er Eintritt bekommt, ist ja sehr gut. Kannst du mich erinnern?
Hast du gesagt? Er ist Volkszähler.
Genau, aber nur in ausgewählten Haushalten. Ja.
Und muss alles dokumentieren und fotografiert eben alle anwesenden Damen.
Genau.
Ja.
Nämlich auch das, alle, auch die Besuchenden.
Also genau.
Die, ja, großartig. Ja, genau, und dann die Frau Sasse, Sabine Sasse, sagt dann zu ihm, weil kurz davor eine Mitspielerin ausgeschieden ist, weil sie kein Geld mehr gehabt hat, ja, nötigt sie eigentlich den Tommy, dass er diesen vierten Platz einnimmt beim Poker. Und Tommy macht es natürlich. Und, wie es leider immer ist, ein tragischer Anti-Held, möchte ich fast sagen, verliert er doch sein ganzes Geld, den ganzen Vorschuss, die ganzen 2000 Mark.
Obwohl er vier Damen gehabt hat.
Sehr schön, ja. Ein schönes Blatt hat er gehabt. Und sie hat vier Könige gehabt. Kann man nichts machen.
Ja, Pech, ja. Pech, Pech, Pech.
Keine Kohle mehr, was dann's? Ja, neuer Vorschuss muss her. Das heißt, Tommy ruft an und möchte dann die Sekretärin bzw. die Lucy.
Die Lucy möchte ja sprechen.
Genau, und bittet sie, mit einem weiteren Vorschuss nach Bud Spencer zu kommen. Mhm. Ja, weil er glaubt ja nach wie vor, dass die Lucy auch Sekretärin ist beim Büro Sasse.
Mhm. Genau so ist es.
Richtig.
Okay. So ist es. Und auch schön eigentlich, dass er sie nach so kurzer Zeit schon eher sich an sie wendet wegen einem Vorschuss, oder? Na, egal. Ja, wie geht's weiter?
Golf. Ich sage nur das Stichwort Golf, Christian.
Sie versuchen dann, die Frau Sasse in eine Falle zu locken. Und da ja der Tommy Maskenbildner ist, beschließen sie, den Mikey ein bisschen zu verkleiden. Und zwar als alten, aus der Armee bereits ausgeschiedenen Offizier, ein Gentleman der alten Schule. Verkleidet ist er. Er kriegt einen Bart, er kriegt Koteletten, er hat diese Flat Cap auf, einen karierten Anzug und Knickerbocker mit Stutzen.
Sehr schön.
Und also ist gekleidet wie, ja, ein Engländer, glaube ich, in den 20er Jahren oder keine Ahnung.
Genau.
Ich bin ich mir jetzt nicht
sehr genau erotisch, sicher. Sehr erotisch, eine Verkleidung, wo einfach auch wirklich sofort jede Frau anspringt, das könnt ihr euch vorstellen. Und es geht, kann man glaube ich jetzt bereits sagen, nicht gut, leider. Erstens stößt sie sehr schlecht beim Golfmann. Erstens mal hat er einen Minigolfball mit, ist uns aufgefallen, gell? Mit unserem scharfen Auge und auch einen Minigolfschläger.
Ja.
Und trifft auch keinen Ball. Der Tommy möchte Fotos machen, aber er ist sehr charmant. Sie springt total an, die Sabine Sasse, würde ihn sehr, sehr gern abschmusen. Aber der Tommy ist leider zu blöd, um Fotos hinzukriegen, und von daher ist es dann letztendlich ein Misserfolg. Sie haben keine Fotos, obwohl es eigentlich funktioniert hätte. Aber haben sie wieder eine neue Idee. Eine neue Idee ist, dass der Mikey herausgefunden hat, oder irgendeiner, dass sie auf Horoskope steht.
Ja.
Genau. Und dann gibt es wieder eine Verkleidung.
Und zwar diesmal schminkt sich der Tommy selber als
Madame.
Können wir nur Madame, irgendwas Französisches, eine Fernseh-Sternendeuterin, nimm ich an.
Gerda, ja, Rogers.
In Deutschland zum damaligen, also in den 80ern, ja? Vermuten wir. Vermuten wir. Zeitgleich erscheint aber die Lucy gemeinsam mit Alice in Bad Spencer. Und wenn Lucy schon und Alice in Bud Spencer sind, wollen sie sich natürlich auch mit der Frau Sasse treffen. Und so geschieht es, dass alle fünf Beteiligten am selben Ort sind, zur selben Zeit. Weil der Mikey verkleidet sich als Kellner, sehr Botschert, stellt er sich an. Botschert für unsere deutschen Zuhörer, Botschert tollpatschig.
Das wird zum Beispiel gar nicht eingefangen mit Bildern, warum der Mikey eigentlich die Möglichkeit hat, dort plötzlich zu arbeiten, oder?
Na, das nehmen wir einfach einmal an.
Ja, klar, sehr geil.
Ja. Ja, es spricht sich natürlich herum, dass so eine berühmte Persönlichkeit dann dort ist und die Mutter, die Frau Sasse, springt gleich drauf an und sie will unbedingt einen Termin bei dieser Horoskopleserin ergattern. Und dann geht die Lucy hin, will es für ihre Mutter erledigen und sie erkennt den Tommy selbstverständlich am Muttermal, das seine Muttermal hatte.
Das Buch hat, aber sehr gut.
Ja, und also Tommy legt dann die Karten am Tisch. Ja, sie müssen ja da was recherchieren. Und ich glaube, er sagt ja, dass dass sie schauen müssen, ob sie eine Affäre hat, aber wahrscheinlich hat sie keine. Aber er möchte nur gerne ein paar Sachen herauszupfen, was ihr.
Ganz genau.
Und die Lucy hilft ihm dabei.
Die Lucy hilft ihm, was ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig ist, aber ja.
Sie springt. Ein bisschen, also ich werde da eher wahrscheinlich versuchen, meine Mutter zu schützen, als irgendeinem dubiosen, dahergelaufenen Typen zu helfen, oder?
Das stimmt eigentlich, ja. Ja, super, ja. Aber letztendlich, was, da kommt ja eigentlich auch nichts raus, oder?
Es kommt raus, dass sie in ihren Mann verliebt ist, aber auch ein bisschen traurig ist, dass er anscheinend sie nicht mehr liebt.
Mhm, genau.
Aber da merkt man, und das ist typisch, das wird es ja bei den anderen Thomas Gottschalk und Mike Krüger Filmen, die wir dann besprechen werden, sehen oder hören, besser gesagt. Es kommt dann immer zur Mitte des Films, oder ehrlich gesagt schon im zweiten Drittel, zu ein paar Hängern im Plot.
Schon,
ja. Das Gag-Feuerwerk ist nie mehr so dicht. Sie verpulvern ganz oft am Anfang sehr, sehr viel.
Ähnlich wie bei uns auch. Ja. Die Anfänge sind immer wahnsinnig gut. Und dann wird es... bei uns ist es nicht so, dass Hänger sind. Bei uns wird es einfach seriöser. Wenn wir halt dann über die Helden sprechen, zum Beispiel. Ja. Genau, so ist es. Ja. Und letztendlich kommt da nicht viel raus. Und dann muss halt die nächste Idee zünden, letztendlich.
Ja? Und der Mikey ist schon am Tisch eingetroffen, wo die Alice und die Lucy sitzen. Es kommt dann ein Kind zu diesem Tisch und überreicht den beiden einen Brief, den der Mikey dann öffnet und liest.
Ja, ganz genau. Und jetzt ist es so, liebe Leute, dass, so wie oft in diesen Filmen, dass einfach ein bisschen Zeit überbrückt werden muss, damit er auf 90 Minuten kommt. Und jetzt beginnt doch tatsächlich ein neues Abenteuer. Also der Haupthandlungsrahmen wird sozusagen verlassen und jetzt kommt das Legendäre mit den Scheichs. Kann sich ja jeder von euch daran erinnern. Beginnt in einem Bad, in einem öffentlichen Bad, wo der Mikey und der Tommy das erste Mal gewaschen werden. Wie soll es so ist, ne? Wenn man, also in dem Brief steht halt, dass der Tommy schaut so aus, weil da hat es einen Zeitungsartikel gegeben, weil der hat noch mit dem Golfspielen zum Touren. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich, der Übergang, ne? Dass das auch dass das erklärt wird eigentlich, warum der Scheich draufkommt, dass der Tommy so ausschaut wie der König von diesem arabischen fiktiven Staat. Und weil der Tommy heute in der Zeitung ist, aufgrund dieses missglückten Golf-Vorfalls, da war fast die Sabine Sasse überfahren hat. Und dann wird der Tommy engagiert als Double, als Scheich-Double. Und der Mikey als Übersetzer. Und was die zwei natürlich nicht wissen, ist, dass ein Attentat auf den Scheich verübt werden soll. Warum wissen das eigentlich die Scheichhaber?
Also ja, die haben eine Nachricht. Die haben einen Geheimdienst da und die haben das aufgeschnappt.
Nachrichtendienst. 027.
Der wird angesetzt. Na! Mit wem funkt der 0027?
Ja, irgendwie ist das auf jeden Fall. Da gibt es diesen Geheimagenten. Ja.
Österreicher,
ja, genau. Und genau, so ist es. Und die Idee von dem Geheimagenten ist eben, dass man den Tommy da als Bauernopfer sozusagen einsetzt, damit der von den Terroristen, die sie irrsinnig geschickt anstören, letztendlich umgebracht wird, anstatt des Scheichs. So, und dann gibt es diese ganz großartigen Szenen, natürlich, was uns beiden immer sehr, sehr taugt, die Waschszene, was soll das? Ganz viele großartige Wortwitze mit Waschen.
Ihr kleine Waschbären.
Genau, und wasch mir zum Abschied noch einmal die Lände, my darling. Super. Sehr sympathisch. Und dann, glaube ich, kommt die Essensszene, oder?
Genau, dann werden sie verkleidet.
Du jetzt Oberkellner. Das wird immer der Kölner abgegradet.
Ja, wird befördert.
Weil sie begrüßen halt alle politischen Haare da und dann, ich bin nur der Kölner. Du jetzt Oberkellner. Das ist halt immer ganz witzig, weil der Tommy sagt halt irgendwelche arabischen Nonsens-Sätze und der Mike übersetzt halt immer sehr, sehr witzig.
Ja, da kommt das Dinner und da sieht man im Vorfeld, dass sie sich hineinschmuggeln, die zwei Terroristen.
Einer mit Glatze.
Einer mit Glatze.
Schaut sehr gefährlich aus.
Retzer heißt der Schauspieler. Hm. Sie schmuggeln sie hinein und verkleiden sie dann auch als Kellner. Und dann wird dem Scheich und den anderen Gästen werden da verschiedene Sachen serviert und natürlich passieren da auch schon dem Maike ein paar Missgeschicke. Dann gibt es fantastische Reden.
Ja.
Wirklich gute Reden, die, was man bei Tisch so macht.
Ja. Ein Kamel kommt selten allein, aber zwei Kamele sehen mehr als ein
Kamel.
Super.
Ja.
Genau, und ja, dann halt
auch die... Nein, dann kommt die Bombe. Dann wollen die Terroristen die Bombe platzieren, das Getränk, beim Scheich. Aber der Mikey lehnt das alkoholische Getränk ab und so rennt dann der glatzköpfige Terrorist mit dieser Bombe davon und man hört nur mehr diese Erschütterung und sie verstecken sie unterm Tisch. Dann kommt der Schnitt zu einem Waisenhaus.
Na, vorher nur wunderschöne Szene, wo der Bösewicht sich als Statue verkleidet mit Pfeil und Bogen. Und den Tommy, er dolchen will mit dem Pfeil, oder er pfeilen, kann man das so sagen?
Erschießen
mit dem Pfeil, ja, genau. Und das ist halt auch ein Klassiker, wo dann diese Gemälde da im Hintergrund sind. Und wie war das, wie viel kostet dieses Gemälde, gell? 100.000 und der Tommy, halalala, so weit übersetzt, wir nehmen 5.
Sag mir voll.
Das ist so schön. Krisi, wie geht's denn weiter?
Ja, also das Attentat scheitert. Wieder. Abermals. Und jetzt haben wir beim Waisenhaus, gell?
Ja.
Die Kinder singen.
Naja, ich glaube, dass vorher ist nur diese Flugzeugszene.
Jetzt lass mich endlich einmal das Waisenhaus erzählen.
Ja, aber das kommt aber das kommt erst nach der Flugzeugszene.
In Wahrheit kommt es wirklich vorm Museum.
Wirklich?
Ja.
Ja, super. Erzähl mal vom Waisenhaus, Christian.
Ja. Die singen für den Scheich, der dort vorgeführt wird. Und sie erhoffen sich von ihm, dass er das Waisenhaus unterstützt. Also sonst müssen die Kinder aufgeteilt werden auf verschiedene Waisenhäuser. Natürlich, sagt der Tommy, verkleidet als Scheich, seine Unterstützung den Kindern zu.
Genau.
Dann geht es weiter, also beim wirklichen Plot kommen wir zum Museum, das haben wir eh schon erzählt, und danach geht es weiter zur Flugshow. Und ich weiß nicht mehr genau, aber der Tommy und der Mikey verkleidet, besteigen ein Flugzeug und da ist eigentlich der Vergaser ausgebaut und der sollte eigentlich gar nicht starten, aber die Terroristen wieder, die haben den Vergaser wieder eingebaut.
Gemein.
Und dann können die plötzlich starten und fliegen weg. Wie ihr euch denken könnt, können die beiden natürlich dieses Flugzeug überhaupt nicht steuern. Und dann geht es mit 10 Minuten ganz kurios weiter, Oli. Was passiert denn da alles?
Sehr, sehr, sehr viele Manöver.
Ja.
Ja. Eine Flugshow der Sonderklasse. Darf ich mal das Mikrofon wieder ein bisschen näher? Ja. Und ja, wird sehr in die Länge gezogen, aber ist durchaus sehr witzig. Auch wieder mit Brüchen garniert, möchte ich fast sagen. Der Stress, der da in diesem Flugzeug herrscht, der wird letztendlich, glaube ich, von den zwei coolen Helden einfach mit Sprüchen weggewischt. Toll ist das, wenn man sowas kann. Riesenspaß, aber sehr lange, muss man ganz offen ehrlich sagen. Und ja, dann ist diese Szene vorbei. Sie können das Flugzeug Gott sei Dank wieder sicher landen.
Darf ich da kurz reingrätschen, weil der Mikey ein Buch gelesen hat und er erzählt im Flieger, dass er mit 11, 12 ins Waisenhaus gekommen ist und da ein Buch zumindest begonnen hat zu lesen.
Genau.
Und das ist eine wahre Geschichte aus seinem Leben, weil ja auch der Mikey in ein, nicht ein Waisenhaus, aber in ein Internat kam. Wenn das genauer interessiert, bitte hört euch unseren Podcast
Nummer 1 an. Er redet im Film auch vom Internat.
Mike Krüger.
Ja, also er redet auch von einem Internat im Film, nicht von einem Waisenhaus, glaube ich, mir erinnern zu können. Also es passt sogar genau die Geschichte, wie eine Schablone.
Er erzählt also vom Internat.
Ja, genau. Na super, ja. Und ganz wichtig eigentlich, eine vermeintlich kleine, unwichtige Szene. Die Damen des Herzens kommen da zu dieser Szene dazu. Warum? Komischerweise eigentlich.
Und, nicht.
Ja, genau. Und sie landen sicher und Gott sei Dank, denken sie, die Damen stürmen zu ihren Herren, umarmen sie und die sind aber nur als Scheichs verkleidet. Und der Tommy sagt aber der Lucy ins Ohr, wir treffen uns heute in unserer Suite oder so.
Ja, und wenn er das nicht sagen würde, dann wird es nachher die weitere Verwechslung mit dem Major gar nicht geben.
Genau.
Warum sind sie vorbeikommen, dass diese andere Szene im Film sein kann.
Genau, da haben sie gedacht, eine Viertelstunde oder 10 Minuten brauchen wir noch, machen wir das noch schnell.
Die kommen einfach hin und wir sagen ihnen das. Dann gibt es einen Grund, warum die ins Hotel einsteigen.
Richtig. Und wenn ihr jetzt schon bereits auf Stopp gedrückt habt, unseren Mike Krüger Podcast nachgeholt habt, dann wisst ihr bereits, dass der Mike Krüger immer irgendwas mit Bundeswehr macht. Weil Mikey und Bundeswehrverarschungen, das gehört zusammen wie Bier und Tzatziki, möchte ich fast sagen. Und
du hast es sogar gesagt, also nicht nur fast gesagt, sondern du hast es gesagt.
Ja, richtig. Entschuldigt den Hüstler. Genau, und dann kommt halt diese Bundeswehr-Szene. Die Damen sind festgenommen worden. Sitzen im Knast und schmoren. Und man glaubt es nicht, weil sie haben nichts da. Aber na doch, sie sind eingedrungen sozusagen in das Zimmer vom Scheich. Und das heißt, sie sind vom Bundesheer komischerweise festgenommen worden, nicht von der Polizei. Und da sitzt dann so ein Major und verhört die Damen. Das ist eine sehr lustige Szene. Das ist natürlich der volle Vollkoffer und macht dann den Trick mit der Zigarre oder mit der Zigarette. Führt das aber zuerst bei sich vor. Wollt ihr, dass ich das morgen bei euch mache? Oder wollt ihr, dass ich das bei euch mache? Und
er verletzt sich selber voll. Aber er leuchtet sich ja vorher, wie er wirklich böse wird, nicht den zu Verhörenden ins Gesicht mit dieser Schreibtischlampe, sondern sich selber.
Ja, genau.
Er tut sich also zweimal selbst weh. Ja, so ist unser Major.
Aber dann kommt der Mikey, ist natürlich im...
Ist ein Mann der Tat,
der sagt, da geht es ja nur um einen mickrigen Major, den stecke ich locker in die Tasche. Geht zum Kostümverleih, Stadttheater, sehe ich schnell mal was geholt.
Bad Spencer.
Stadttheater, Bad Spencer, du Burschen, kann ich mir schnell mal ein Generalskostüm ausleihen. Und dann marschiert er halt da so ein. Klassische Mikey-Bundeswehr-Spaß-Szene. Und befreit die Mädels, kann man eigentlich, glaube ich,
so. Ja, das kann man so sagen, ja.
Gell? Sehr lustig. Ja, und dann kommen wir eh schon bald. Dann fügt sich das Ganze wieder das Original in den Originalplot ein. Weil.
Was passiert denn dann, Olli? Erzähl uns einmal ein bisschen weiter.
Ja, überleg gerade. Also er nimmt die Mädels wieder mit, er vergisst aber leider seine Kappe, glaube ich, oder? Und dann kommen sie drauf, kommt der Major drauf, aber dann. Telefoniert inzwischen, das ist ja dann das mit dem Sasse, oder? Der Sasse hat ja ein Verhältnis mit seiner Sekretärin.
Genau so ist es.
Und wird aber dann eifersüchtig, genau, der Neiche, so ist es. Sie wollen jetzt den Herrn Sasse eifersüchtig machen und deswegen sollte die Sabine Sasse mit dem Scheich schmusen, weil der Sasse ist ja irgendwie auf das mit dem geködert worden, dass die offensichtlich ein Verhältnis mit dem Scheich hat. Und dann wird aber natürlich ganz eifersüchtig, der Sasse, und wirft sofort dieses Spusi mit der Sekretärin weg. Ja? Also auch nicht sehr nett, muss ich jetzt mal sagen. Also ist da so.
Naja, sagt er, das ist ihre Schuld.
Ja.
Auf jeden Fall, die trennen sich, der Sasse kommt nach Bad Spencer, trifft dort auf die Frau Sasse mit dem vermeintlichen Scheich, wirft sie dazwischen und sagt, du bekommst sie nicht für deinen Harem und gesteht ihr dann, dass sie verliebt sind oder dass er noch in sie verliebt ist. Ja, so ist es auf jeden Fall. Da glaubt man, dass die Geschichte ja schon zu Ende ist, aber nein, es gibt ja noch diese Attentäter. Der Tommy und der Mikey verlassen dann den Ort und entledigen sich dann ihre Kostüme bei einem Mülleimer.
Wir sind auch ohne Bart apart, sagt der Mikey zum Beispiel. Der Tommy ist auch ein Klassiker in meiner Welt.
In deiner Welt, ja. Und die.
Wir sind auch ohne Zack.
Auf die Bösen, Zack. Die Bösen, die sitzen im Mistkübel dann drinnen und werden dann von der Müllabfuhr abgeholt.
Das ist sehr witzig. Falls ihr euch wundert, warum der Christi plötzlich so nasal klingt, ich glaube, wir haben während dem Podcast angesteckt. Das ist eigentlich auch eine Seltenheit, dass man innerhalb von einer Stunde krank wird. Das ist sehr gesund gekommen. Super.
Nein, das hoffe ich natürlich nicht, dass das so ist.
Ja, nein, das ist auch lustig. Dann werden die in den Müll geschmissen und der Tommy sagt auch noch ein paar lustige Sprüche. Na, die werden sich aber wundern, die Wohnungsbesitzer da, wenn morgen das leer ist und so. Ja,
ja, egal.
So ist unser Tommy.
Dann geht es natürlich nur ums Einkassieren dieser 500.000, die sie vorher mal vereinbart haben. Das machen sie ja, dann gibt es auch noch eine kleine Verwechslung, da wird dieser Koffer gestohlen, dann holen sie den wieder, der ist im Waisenhaus und der liegt dann da auf dem Tisch. Und natürlich können die beiden auch nicht anders und geben die ganzen 500.000 Dollar, bis auf einen Schein, den sie mal für ein Bierchen oder für einen Kaffee, glaube ich, haben sie gesagt, sie mitnehmen, spenden sie auf jeden Fall dem Waisenhaus. Die Betreuerin dort freut sich sehr, sie küssen ihre Frauen. Und dann gibt es eine ganz entscheidende Szene, die dir sehr aufgefallen ist. Als der Tommy bei der Lucy steht und sie küsst, kommt auf einmal dieser Diplomat, ich glaube Botschafter des fiktiven arabischen Staates, mit einem großen Schlüssel zum Tommy und sagt, das ist von Fatima.
Für die schöne Zeit.
Für die schöne Zeit. Und das ist der Schlüssel zu seinem Boot, glaube ich. Gell? Dann wäre dann vor uns am Schluss damit, glaube ich.
Ah, ja, genau.
Ja. Ja, und da steht halt so im Raum natürlich ein kurzes Gespusi vom Tommy mit der Fatima.
Die von der Thea Gottschalk gespielt worden ist.
Ja,
also aber er kann es nicht lassen. Er kann es nicht lassen, aber die Lucy, der ist das egal.
Nein, weil er sagt ja...
Kichert es nur ein bisschen.
Irgendwas anderes, oder?
Ja, ja, mit einem guten Spruch rettet er sie.
Genau.
Gott sei Dank ist er so ein Sprücheklopfer, so wie wir beide. Ja, Wahnsinn, jetzt haben wir uns echt den Film miteinander angeschaut für unsere... Hände besprochen, ein Traum geht in Erfüllung. Super, super Sache. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Kleines Fazit vielleicht noch. Wie hat dir der Film gefallen, Christian? Im Gesamten?
Im Gesamten lebt er für mich natürlich einfach aus nostalgischen Gründen. Lebt er für mich in mir weiter und hat eine gewisse Berechtigung.
Naja.
Okay. Das ist mein Fazit, also jetzt, also ohne dich, glaube ich, hätte es nicht geschafft, mir den Film ganz anzuschauen.
Das klingt jetzt fast negativer, als du gewirkt hast beim Schauen. Da hast du mir sehr gut gefallen. Ich habe ein paar Mal in dein Gesicht geschaut.
Danke. Das war
durchwegs
angespannt,
aber positiv angespannt. Naja, die Mundwinkel waren immer nach oben gerichtet.
Es ist was man, glaube ich, gemeinsam machen sollte. Das ist meine Empfehlung. Schnappt euch einen Freund, schnappt euch eine Freundin, vielleicht kuschelt ihr euch mit eurer Partnerin oder eurem Partner zusammen
so ist es.
Und schaut euch diesen Film an. Und ihr solltet, glaube ich, schon älter als 40 Jahre sein, um das wirklich genießen zu können.
Möglicherweise.
Ist nur meine Empfehlung. Meine Nase brennt ein bisschen.
Mein Fazit ist, unglaublich gut gestartet, wahnsinniges Feuerwerk, also grandios, saugt an, sofort eine, es ist echt herrlich gewesen und das betrifft so das erste Drittel, vielleicht die erste Hälfte und dann, dann gibt es halt diese Längen und das ist auch okay, aber es löst sich tatsächlich unterm Strich alles logisch auf und von daher kann man dem Film wirklich keinen Vorwurf machen. Es ist ein guter Film, bitte schaut es euch an. Und von daher sage ich, wir hören uns wieder in 14 Tagen, falls wir es schaffen, weil wir sind da vielleicht in Budapest, möglicherweise. Es sind die Ferien dann schon, kann sein, dass wir einen Fanausflug noch organisieren.
Müssen wir schauen, ob wir das schaffen. Bis dahin, toi 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 und alles Gute.
Von meiner Seite auch, gell? Für euch.
Schlaft's gut,
ihr lieben Bananen.
Hehehehe. Nee.